Hochverehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zum vorletzten Abend unserer Vortragsreihe »Diese Wirtschaft tötet«. Mein Name ist Volker Friedrich, ich lehre an dieser Hochschule Konstanz Schreiben und Rhetorik und vergnüge mich nun in der 20. Folge damit, für Sie solche Vortragsreihen im Studium Generale zu organisieren. Das Motto unserer Reihe »Diese Wirtschaft tötet« ist, wie Sie wahrscheinlich wissen, ein Zitat aus dem ersten apostolischen Schreiben von Papst Franziskus 2013. Und ich weise immer wieder ganz gerne darauf hin, Sie können dieses Dokument im Internet finden und herunterladen. Und wenn Sie sich dann den Kontext anschauen, aus dem dieses Zitat stammt, dann werden Sie feststellen, es ist nicht unbedingt einer der schärfsten Sätze, ja, die ich ausgewählt habe. Da gibt es also noch einige, die etwas intensiver Gesellschaftskulturkritik betreiben. Und genau das ist in diesem Semester unser Thema, noch heute und nächste Woche. Wir betrachten Gesellschafts- und Kulturkritik, Ideen, Figuren, Geschichte und Aktualität der Gesellschafts- und Kulturkritik. Heute Abend haben wir zu Gast Professor Dr. Dietmar Miet. Er hat gelehrt an der Universität Tübingen, hat Theologie, Philosophie und Germanistik studiert, in Theologie sich habilitiert, war in der Schweiz zuerst berufen worden, ich glaube als erster Laientheologe auf einem Lehrstuhl und kam dann an die Universität Tübingen, hat dort zum Beispiel ein Zentrum gegründet, das sich mit der Ethik in den Wissenschaften befasst, war in verschiedenen Kommissionen beratend tätig, ich glaube beim Bundesgesundheitsministerium, wenn ich es recht im Kopf habe, zum Beispiel in einer Ethikkommission. Also ein Ethiker, der Rang und Namen hat, viel publiziert hat und nach wie vor auch aktiv ist, nicht nur hier bei uns, sondern als Fellow am Max-Weber-Kolleg in Erfurt an der Universität regelmäßig tätig ist. Herr Miet wird heute Abend uns vorstellen und für uns beleuchten, dass aktuelle, letzte apostolische Schreiben von Papst Franziskus. Ich bin sehr gespannt, was er uns darüber zu erzählen weiß. Wie Sie wissen, haben Sie im Anschluss an den Vortrag Möglichkeit, noch in die Diskussion einzusteigen, Fragen zu stellen. Aber jetzt freue ich mich erstmal auf den Vortrag von Herrn Miet.
Ja, vielen Dank für die Einladung, vielen Dank auch für die Vorstellung, Herr Kollege Friedrich. Ich habe diese Enzyklika von Franziskus sehr gerne gelesen, weil sie in gewisser Weise einen anderen Stil verfolgt, als es vorher Enzykliken getan haben, natürlich außer der schon erwähnten Antrittsenzyklika. Und weil dieses Dokument mit gut 100 Seiten, groß geschrieben, auch durchaus in einer gewissen überblicksartigen Form zur Kenntnis zu nehmen ist. Und das will ich natürlich heute versuchen. Das hat die Beschäftigung mit Umweltethik, also auch mit Ökologie, hat durchaus in Tübingen auch eine gewisse Tradition, denn mein Lehrer Alfons Auer hat vor 30 Jahren ein Buch Umweltethik veröffentlicht. Da waren wir aber auch schon 10 Jahre mit dem Thema unterwegs und ich erinnere mich ganz gut noch an Diskussionen in den 70er Jahren, in dem es im Wesentlichen um die Etablierung der Kernenergie gegangen ist und um den Club of Rome und solche Leute, die beobachtet haben, dann natürlich um das Waldsterben. Also es ist ein sehr langer Weg, auf dem man beobachten kann, wie über Umweltprobleme diskutiert wird und wie sich dabei auch die Themen verschieben. Also ein Thema wie Waldsterben ist so nicht mehr im Zentrum, denn da ist auch einiges geschehen. Und die Flugzeuge lassen auch ihre Kerosin nicht mehr über dem Schwarzwald ab, wenn ich das richtig verstanden habe. Und es ist also so, dass einige Themen geblieben sind, also der Ausstieg aus der Kernenergie ist ja ein Thema, das damit zusammenhängt, dass man nicht gefunden hat, wie man den Atommüll entsorgen kann. Und dass natürlich entgegen allen statistischen Voraussagen es doch so etwas gibt wie einen größten annehmbaren Unfall. Und diese Sorgen haben dann zu einem entsprechenden dramatischen Wandel geführt. Nun ist es so, dass die Sicht vor 30 Jahren, die Sicht 2015, sich schon darin unterscheiden, dass die Situation sehr viel dramatischer betrachtet wird. Sie haben ja sicher verfolgt, dass es in Paris die große Umweltkonferenz gegeben hat, an der auch die Kirchen teilgenommen haben und sich bemüht haben, in der Lobby mit zu diskutieren. Und Sie wissen auch, dass sehr unterschiedlich geurteilt wird über das Ergebnis von Paris, denn die einen werden sagen, wir haben eigentlich mehr erreicht, als wir angesichts dieser Fülle von sehr unterschiedlichen Startpunkten in den verschiedenen Nationen haben erreichen können. Und die anderen werden sagen, naja, also es reicht nicht, um der Dramatik in irgendeiner Weise zureichend zu begegnen. Also die Erderwärmung beispielsweise mit der entsprechenden Geschwindigkeit aufzufangen, zu stoppen. Wenn man beispielsweise heute jetzt sagt, Weihnachten wird wärmer, dann ist das doppeldeutig. Denn es ist nicht nur die gemütvolle Erfahrung oder auch die Erfahrung, dass man weniger Heizöl braucht, das ohnehin billiger geworden ist, sondern es ist damit verbunden ja auch die Erfahrung, dass Weihnachten wärmer wird, weil sich klimatisch etwas verändert. Und die Klimakundigen sich darüber streiten, was denn nun die Ursachen sind. Denn Klimawandel hat es natürlich schon oft gegeben, aber dass ein Klimawandel sich in einer dieser Geschwindigkeit dramatisch entwickelt, dafür werden eben doch Ursachen genannt, die etwas mit der Art und Weise, wie wir wirtschaften, zu tun haben. Und das ist genau das, was Papst Franziskus vor Augen hat. Er schreibt aus der Erfahrung heraus, dass weder in der globalen Steuerung noch im individuellen Bewusstsein die ökologische Umkehr, wie er sie nennt, so eingetreten ist, dass sie nicht nur im Einzelnen, sondern im globalen Ganzen etwas Entscheidendes bewirkt. Ökologische Umkehr. Weder im Ganzen noch im Einzelnen. Wenn ich heute das normale Verhalten von jungen Menschen beobachte, oder von jüngeren Menschen, als ich es bin, beobachte, dann stelle ich sehr häufig fest, dass dieses ökologische Bewusstsein so eine Art, wie soll ich sagen, Firnis bildet, also so eine obere Schicht im Bewusstsein, aber nicht tiefer reicht in ein Engagement oder auch in eine tatsächliche Umstellung des Verhaltens. Sie werden solche Umstellungen eher in der Hinsicht finden, dass wir mehr Megane haben als früher. Und das mag ja auch einen ökologischen Hintergrund haben, den man benennen könnte. Aber ob die Leute dann tatsächlich mit dem Müll, der entsteht, so umgehen, wie es sich gehören würde, das stelle ich damit doch in Frage. Ob wirklich weniger eingekauft wird als früher, weil man damit rechnen muss, dass man sonst das Eingekaufte hinterher auch wieder wegwerfen muss und wir dann in diese Wegwerfkultur hineingeraten. Also es hat sehr viele Punkte, die auch im individuellen Verhalten eine große Rolle spielen. Und der Papst versucht eben beides anzugehen. Einerseits diese globalen Probleme, die globale Steuerung, wie man das nennt, und andererseits das Verhalten des Einzelnen, also die ökologische Umkehr im Großen und im Kleinen. Der Papst beschäftigt sich damit nicht etwa, weil ökologische Fragen für ihn die absolute Priorität haben, sondern weil er der Meinung ist, dass die soziale Zukunft auch an ökologischen Fragen hängt. Also, dass die Gerechtigkeit auch davon abhängig ist, ob die Schöpfung bewahrt werden kann und ob die Güter der Schöpfung im richtigen Ausmaß erhalten und verteilt werden können. Einer der wichtigsten Sätze der Enzyklika lautet deswegen: Es gibt Güter, die nicht aufgrund von Leistung und Finanzkraft verteilt werden dürfen. Nicht aufgrund von Leistung. Wir haben ja durchaus eine Leistungsgesellschaft, in der man mit mehr Leistung auch mehr Güter erreichen kann und wo besonders bestimmte digitale technische Leistungen mit sehr vielen Gütern ausgestattet werden können. Und auf der anderen Seite haben wir eine Verteilung aufgrund von Finanzkraft. Und das ist ja selbst in unserem Lande so, und das ist dem Papst natürlich gerade für Lateinamerika überhaupt nicht entgangen, dass es eine Umverteilung nach oben gibt und dass die Finanzkräftigen immer stärker werden, die Finanzschwachen immer ärmer werden und dass deswegen die Frage des Zugangs zu den Gütern von daher bestimmt ist. Nun denkt der Papst in dem Zusammenhang an die Tradition der Eigentumslehre im Christentum, die meistens von den Christen gar nicht so bekannt ist. Die klingt nämlich ziemlich sozialistisch. Sie lautet nämlich nach dem heiligen Thomas von Aquin: Alle Menschen haben das Recht auf die Güter dieser Erde. Das ist der erste Eigentumssatz. Der zweite ist, dass man in bestimmten Grenzen auch sein eigenes Eigentum a. erwerben und b. verteidigen darf und schützen darf. Wir pflegen im Allgemeinen umgekehrt zu denken und zu sagen, also zuerst kommt mal dieses liberale, individuelle Eigentum, die Eigentumsrechte, und dann erst kommen die Pflichten. Aber gerade hier am Bodensee haben Sie ein schönes Beispiel dafür, dass das Gut Bodensee eigentlich allen gehören soll, weil die Villen nicht bis zum Bodensee hinuntergebaut werden können, um Leute, die am See spazieren wollen, damit auszuschließen. Ich weiß nicht, ob das so hundertprozentig alles durchgeführt ist, aber mir fällt es eben als Besucher immer wieder auf, dass man da entlang gehen kann, ohne dass die entsprechenden Prachtgärten bis an die See heranreichen und dann entsprechende Zäune aufgerichtet sind. Das hängt mit Thomas von Aquin zusammen. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal bedacht haben. Was ist jetzt neu an dieser Enzyklika, außer diesem Grundsatz, was die Güter dieser Erde anbetrifft? Ich sagte schon, die Enzyklika hat einen neuen Stil und diesen Stil will ich als kooperativen Stil kennzeichnen. Das heißt, der Papst redet dialogisch mit der Wissenschaft, mit der Politik und mit den Religionen, auch mit anderen Religionen. Er möchte Mitsprache haben, aber er möchte sozusagen nicht das allerletzte Wort haben. Das unterscheidet diesen Papst von dem Stil vieler seiner Vorgänger. Ich will das jetzt nicht völlig verallgemeinern, aber im üblichen Weise ist es so, dass man in einer Zyklika versucht, das letzte gültige Wort zu sprechen für einen bestimmten Problembereich. Damit haben wir heute manchmal Schwierigkeiten, weil diese letzten gültigen Worte nicht mehr in Geltung sind. Nicht? Das ist ein Problem, an dem katholische Theologen immer wieder neu zu arbeiten haben. Aber hier geht es also um einen dialogischen Stil. Er spricht auch vom Gespräch mit den ökologisch Engagierten außerhalb der Kirche. Und er lehrt immer nur unter Berücksichtigung, wie er sagt, des Standes der wissenschaftlichen Forschung. Ich denke, das ist auch immer wieder wichtig, dass dieser Dialog durchgeführt wird. Die Enzyklika benutzt dabei eine integrierende Methode, das heißt, sie führt verschiedene Gesichtspunkte zusammen, sie führt Erkenntnisse zusammen, ordnet sie ein in ethische Prinzipien und untersucht die menschlichen Motivationen, um den Menschen zu helfen durch Zusprache, Predigt, wenn Sie so wollen, um Menschen zu helfen, dass sie tatsächlich auch in ihrem Leben zu einer ökologischen Umkehr gelangen. Er vertritt dabei das, was man in der Ethik das Problemlösungsprinzip oder das Principle of Precaution nennt, das Vorsichtsprinzip. Und da heißt es nämlich Seite 9, eine mit dem Finanzwesen verknüpfte Technologie behauptet, die einzige Lösung der Probleme zu sein, ist aber oft in der Tat nicht fähig, die Komplexität zu übersehen. Und wieder wörtlich, und löst deshalb manchmal ein Problem, indem sie andere Probleme schafft. Und das entspricht dem Problemlösungsprinzip, wie ich es auch gerne formuliere. Man soll Probleme nicht so lösen, dass die Probleme, die durch die Problemlösung entstehen, größer sind als die Probleme, die gelöst werden. Das ist, nennt man einen analytisch evidenten Satz. Freilich entsteht dabei auch ein Problem. Damit werde ich immer in der Familie konfrontiert. Woher weißt du denn, welche Probleme entstehen werden, werde ich dann gefragt. Dann sage ich, man weiß darüber, gerade deswegen haben wir ja den Dialog in Tübingen mit den Naturwissenschaften geführt, man weiß darüber oft mehr, als in den Zeitungen steht. Das heißt, man muss diese Transparenz hervorrufen, indem sozusagen ehrlich darüber geredet wird, welche Probleme denn durch die Problemlösung entstehen. Nicht? Sie wissen das also analog. Sie haben eine Problemlösung, die heißt Willkommenskultur. Ja? Und dann haben Sie ein Problem, das durch diese Problemlösung auch entsteht oder mit entsteht. Und dafür müssen Sie dann wiederum eine Problemlösung suchen. Nun, auch jetzt im Bereich der Ökologie kann man sagen, man hat eigentlich in den 70er Jahren schon gewusst, wo das Problem liegt bei der Atomenergie. Und man hat damals schon die entsprechenden Proteste gehabt. Ich weiß das deswegen, weil ich auch mal ein Polizeiseminar betreut habe in Tübingen. Und das Interessante war, dass auf der Schwäbischen Alb nachts um drei, ich hatte jemanden dabei, der wegen Protestaktionen verurteilt worden war und den ich sozusagen dann gleichsam eine moralische Legitimität geben musste, dass der da mit konnte, nicht? Und dann traf er sich mit einem Polizisten, der in Freiburg eine solche Protestaktion aufgelöst hatte. Das war eines der schönsten Gespräche, die ich je gehört habe, nachts so um drei in einem kleinen Lokal auf der Schwäbischen Alb. Das gibt es eben auch. Der Papst wendet sich dagegen, dass man sozusagen diese Anerkenntnis von Problemen nicht umsetzt in praktisches Handeln. Er ist immer wieder an der Umsetzung in diese praktische Handeln interessiert. Und was die Einzelpersonen betrifft, so geht er auch davon aus, dass nur derjenige, der sich praktisch engagiert und praktisch handelt, auch Erkenntnisse gewinnt. Dass man Erkenntnisse nicht einfach schon hat und sie dann anwendet, sondern so ist seine Vorstellung, dass man, wenn man sich in der Praxis tatsächlich engagiert, bekommt man auch die entsprechenden Erkenntnisse. Das ist eine typische Vorstellung der lateinamerikanischen Befreiungstheologie, die mit ihm ja auch ein bisschen mehr Boden unter die Füße bekommen hat. Er beklagt die Unterwerfung der Politik unter die Voraussagen der Technologie und unter das Finanzwesen. Und ich denke, das kann jeder von uns nachvollziehen. Wir haben im Augenblick diese Verhandlungen, die sich mit dem internationalen Freihandelsabkommen beschäftigen. Und da ist es ja so, dass wir kaum durchschauen können, was da im Grunde die Knackpunkte der Verhandlung sind. Der Papst beklagt die Unfähigkeit der Wirtschaft, ich zitiere, ihren Interessen Grenzen zu setzen und das irrationale Vertrauen in den Fortschritt. Nun, was schlägt er denn vor? Er schlägt vor, dass wir verschiedene, ja, wie soll man sagen, Einsichten dazu benutzen, um Folgen und Ursachen besser behandeln zu können. So sagt er zum Beispiel, wenn man will, dass Menschen für die ökologische Umkehr befähigter werden, dann muss man auch ihre Fähigkeiten entsprechend ermöglichen. Möglichkeiten menschlicher Fähigkeiten für sich selbst zu sorgen, das ist der Nobelpreisträger Amartya Sen, der das vorgeschlagen hat im Bereich des Wirtschaftens. Er betont die Gerechtigkeit, weil er sagt, alle diese Sustainability, also die Nachhaltigkeit, steht doch letztlich im Dienst dazu, dass die Armen nicht noch ärmer werden, sondern dass es ein besseres Gefälle gibt zwischen den verschiedenen Möglichkeiten, Güter zu erwerben oder Güter zu erhalten. Er schließt sich damit an den ökumenischen Prozess der 80er Jahre. Da ging es um Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung. Ich weiß nicht, Sie erinnern sich vielleicht zum Teil noch an diesen ökumenischen Prozess, der ja eine große Rolle gespielt hat, auch für die Einigung Deutschlands. Denn die Arbeit, die in den Kirchen geschehen ist für diesen ökumenischen Prozess, hat also auch die Freiheitsbewegung in der DDR mittragen können. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie unser Ehrendoktor Friedrich von Weizsäcker von der Idee erzählt hat, einen solchen ökumenischen Prozess einzuleiten. Der Papst bemüht sich darum, einen Kulturwandel und Bewusstseinswandel zugleich zu schaffen. Und in dem Zusammenhang wiederum, in der Frage des Bewusstseinswandels, hat er eben diese Ausdrücke geprägt, die man sehr gut in der Predigt gebrauchen kann, nämlich die ökologische Schuld, weil man sozusagen im Zuge vor allen Dingen der Kolonialisierung der Umwelt, aber auch der Kolonialisierung der anderen Länder, immer wieder die Umwelt zurückgestellt hat. Und ganz anders als sozusagen die indigene Bevölkerung, die mit der Umwelt gar nicht anders umgehen konnte, als dass es sie zwar genutzt hat, aber auch erhalten hat, hat man eben eine große Umweltzerstörung auf sich geladen. Das Beispiel dafür ist ja, wenn wir die Hölzer an unseren Möbeln ansehen, die aus Afrika oder aus Lateinamerika stammen. Und wo immer mehr von diesen besonderen Bäumen, die dieses besondere Maserung liefern, dann davongehen und wo eben halt dann auch auf den Brücken dieses Handelns das Klima entsprechend beschädigt wird. Was schlägt der Papst also vor? Aufgrund des Bewusstseins der ökologischen Schuld, die sozusagen jetzt nicht individuell verteilt wird, sondern die eigentlich mehr eine Anregung für alle ist, sollte man versuchen, die Kenntnisse in der Umweltschädigung in ein persönliches Leiden zu verwandeln. Das ist ein Zitat. Verwandeln wir die Umweltprobleme in unser persönliches Leid. Ich glaube, das ist in der Tat ein Aufruf, der nicht so leicht auftritt, weil es außerordentlich schwer ist, ein Problem, das abstrakt bleibt in gewisser Weise, weil es nicht alltäglich in unsere Welt hineinreicht, sondern weil wir es im Grunde irgendwie verschoben sehen, es sei denn, wir bringen selbst noch diese Sonnenfänger auf unserem Dach an. Nicht? Also solche Dinge, die sehen wir schon. Wir sehen schon Möglichkeiten, in denen man durch diese Probleme individuell hindurchkommen kann, aber leiden wir persönlich darunter? Empfinden wir sozusagen ein Mitgefühl, eine Fähigkeit des Mitleidens? Der Theologe Johann Baptist Metz hat gesagt, Kompassion ist die eigentliche Ethik des Christentums. Das ist die Frage, die der Papst stellt. Und schließlich, was er auch noch vorschlägt, im Übergang zwischen der individuellen Umkehr und der Umkehr in der globalen Kultur, das ist die lokale Politisierung. Das habe ich bis jetzt noch in keiner Enzyklika gelesen, lokale Politisierung. Das heißt, die Anregung dafür, dass man vor Ort in ökologische Bewegungen eintritt. Und das meint er natürlich jetzt nicht nur für unsere westeuropäischen Länder, sondern das meint er für Indien, das meint er für China, das meint er für Ostasien. Also es ist immer der Versuch, gleichsam von unten her und nicht bloß von oben her, die Frage der Ökologie zu stellen. Warum sollten wir denn auf den Gedanken kommen, mitzuleiden mit der Umwelt? Das versucht der Papst mit tieferen Einsichten zu klären, indem er sagt, die Umweltverletzung ist eine menschliche Selbstverletzung. Der Verlust von Vielfalt reduziert nämlich das erlebte Menschsein. Und wir müssen dann im Zoo suchen gehen, nicht, dass wir noch von der Vielfalt erhalten haben, um auf diese Weise gleichsam auf dem Rücken dieses Erlebnisses eine Stärkung unseres Menschseins zu erleben. Denn, so sagt der Papst, unser Körper ist aus den Elementen des Planeten gebildet und wir stehen deswegen in einer ständigen Wechselbeziehung. Wir können sozusagen unseren Körper nicht herauslösen auf der Umwelt, die ihn beeinflusst. Wir sind gleichsam als Menschen verflochten. Herz und Erde sind miteinander verflochten, sagt er in einer mehr symbolischen Sprache. Körper und Planet sind miteinander verflochten, Person und Natur, Beziehung und Kultur. Und so sucht er ein Verbundsystem mit Technik und Wirtschaft, aber unter Bindung an das Gemeinwohl. Die Bindung an das Gemeinwohl soll bedeuten, dass jede technische und wirtschaftliche Maßnahme daran gemessen wird, ob sie eine stärkere Verteilung der Güter dieser Erde im Sinne des Gemeinwohls zustande bringen kann. Und insofern wendet er sich gegen eine Vereinseitigung von Technik und Ökonomie. Und diese Vereinseitigung sieht er zusammengefasst in einen sogenannten Heilsfuturismus. Also wir werden es morgen immer besser haben, weil wir noch mehr Technik entwickeln können. Aber Sie brauchen ja nur an die digitale Kultur zu denken. die ständig explodiert und wächst, um zu wissen, dass durch Problemlösungen dieser Art, die wunderbar sind, dass durch die Wunder neue Probleme entstehen. Also ich denke, dass es immer mehr üblich wird, sich die Geografie sozusagen digital einzuprägen, und dann können Sie in Konstanz, wie ich das heute getan habe, nach dem Weg fragen, und dann treffen Sie wieder Leute, die wissen das gar nicht, weil sie sozusagen nur dann, wenn sie in ihrem Handy drücken, die Straße finden können. Das mag ein Extrem sein, und das ganz bestimmt nicht in der Preislage des Alters, das ich hier vor mir sehe, so gegeben, aber es entwickelt sich immer weiter. Der Papst verweist vor allen Dingen auf ein Auseinanderklaffen von Einsicht, die abrufbar ist. Also dass wir miteinander über Umwelt reden können und dabei gewisse Einsichten austauschen können, das ist die eine Sache. Aber die Handlungsbereitschaft, die gleich morgen dann etwas unternimmt, das ist die andere Sache. Und da predigt der Papst dann auch mit starken Worten. Er sagt, es gibt zu viel Interesselosigkeit, es gibt zu viel Gleichgültigkeit, die Menschen sind oft nur stumme Zeugen, die Schläfrigkeit greift um sich und die Schwäche der individuellen Reaktionen. Er versucht es immer wieder auch mit von unten aufzubauen, nicht bloß im Zusammenhang mit der globalen Politik. Nun, was dazu gehört, auch zu den tieferen Einsichten, ist die Beschleunigungskultur. Also dass er einen starken Blick auch auf diese ständige Beschleunigungskultur wirft, in der Reflexionszeit nicht mehr stattfinden kann, weil wir die entsprechende Langsamkeit für die Reflexion nicht mehr haben, weil wir nicht mehr nachdenken können, weil alles zu schnell vorangeht. Mein Kollege Hartmut Rosa in Erfurt, der hat sehr viel über diese Beschleunigungskultur geschrieben. Aber diese Beschleunigungskultur greift übrigens auch an den Hochschulen um sich, das nur nebenher zu erwähnen. Wenn Sie mit einer großen Gedächtnisleistung in einer eng bemessenen Zeit sehr viel in sich hineinziehen müssen, sind Sie dann hinterher in dem Bereich, in dem Sie etwas gelernt haben, auch gebildet. Ich glaube, das läuft so auseinander, nicht? Denn zur Bildung brauchen Sie eine gewisse Langsamkeit. Als ich die erste Vorlesung besucht habe in Philosophie in Freiburg 1959, habe ich nichts verstanden. Und zwei Semester später habe ich mein Manuskript genommen, ich hatte trotzdem fleißig mitgeschrieben und habe mich gefragt, warum hast du das eigentlich nicht verstanden? Aber das ist eine Frage, wie soll man sagen, einer langsamen Aneignung. Und Umweltzerstörung bedeutet, also die Umweltzerstörung aufzuhalten, bedeutet in gewissen Bereichen auch eine Bekenntnis zur, wie der Papst sagt, natürlichen Langsamkeit, zum Weg aus der Wegwerfkultur heraus. Und er spricht in dem Zusammenhang übrigens auch von etwas, was ich bereits erwähnt habe, nämlich von der digitalen Zerstörung der Beziehungskultur. Also man könnte das auch anders ausdrücken, Resonanzmangel bei erhöhter Gesprächssequenz. Das ist jetzt mein Ausdruck für diese Angelegenheit. Welche Prinzipien sollten denn beachtet werden? Der Papst spricht hier in dem Zusammenhang von der Menschenwürde. Also Menschenwürde versteht er im Horizont der Mitgeschöpflichkeit und der anthropologischen Verflechtung, also der Verflechtung des Menschen durch seinen Körper und durch seinen Geist mit der Umwelt. Neben der Menschenwürde die gemeinsame Bestimmung der Basisgüter. Wir haben es schon mehrfach erwähnt, also die Stufen des Eigentumsrechts, das gemeinsame Ressourceneigentum an der Erde, oder wie man es im Schönen bei der UNESCO heißt, Common Heritage of Mankind, also das gemeinsame Erbe der Menschheit. Also vor den individuellen Voraussetzungen, individuelles Eigentum nur unter Voraussetzung der universalen Gütergemeinschaft. Dann also Menschenwürde, gemeinsame Bestimmung der Basisgüter, das dem entspricht drittens eine Verteilungsgerechtigkeit nach Bedarf vor der Verteilung nach Leistung und Machtgewinn. Verteilungsgerechtigkeit nach Bedarf vor der Verteilung von Leistung und Machtgewinn. So ungewohnt ist uns das in der Bundesrepublik eigentlich nicht, weil wir ein Sozialprinzip haben. Wir haben ja einmal versucht, von sozialen Marktwirtschaft zu sprechen. Freilich dachten wir damals noch an eine Marktwirtschaft, die von vornherein sozial eingebettet ist. Ein ganz bestimmtes Sozialprinzip eingebettet ist. während wir jetzt eine Marktwirtschaft haben, die sozial kompensiert wird. Und das ist ein großer Unterschied. Das ist auch der Unterschied, den der Papst durchaus, wenn auch mit anderen Worten, thematisiert. Der Papst spricht auch von der Achtsamkeit gegenüber den Schwachen, das ist sein vierter Punkt, der auf die Option für die Armen der Befragungstheologie hinausläuft. Und schließlich vertritt er eine generationsübergreifende Gerechtigkeit, also die Rechte kommender Generationen. Wir haben die Pflicht, sie zu befähigen, dass sie mit der Umwelt noch weiterhin einschränkend für die Umweltkatastrophe umgehen können. Also wir müssen ihre Handlungsfähigkeit erhalten, sagt der Papst. Aber wenn man das tut, dann muss man von vornherein davon ausgehen, dass die individuellen Menschenrechte, die sozusagen in unserer verwestlichten Welt im Vordergrund stehen, ein Stück weit kritisiert werden und man davon ausgeht, dass jeder das Recht hat, das gilt eben auch menschheitlich, also auch für die kommenden Generationen. Ich kann mich noch gut an Diskussionen erinnern, in denen bestritten worden ist, dass sozusagen die übernächste Generation noch die gleichen Rechte hat wie wir. Aber ich denke, jeder, der Kinder hat und Enkel, der denkt darüber ein bisschen anders. Generationsübergreifende Gerechtigkeit. Er bemüht sich dann auch um ein neues Freiheitsverständnis. Es ist ja nicht so, als wenn er deswegen die individuellen Freiheiten und demokratischen Freiheiten einschränken möchte, vielleicht unter dem Vorbehalt der Kirchenprobleme. Die Bemühung um ein neues Freiheitsverständnis, und das ist die Idee, auch das sagt er ganz ausdrücklich, die Idee einer solidarischen Freiheit. Also eine Freiheit, die sich nicht bewusst gegenüber anderen Interessen etwas herausnimmt, sondern sich versucht zu vergeschwistern mit anderen Interessen und deswegen überhaupt so etwas sieht wie eine Solidarität, wie eine Geschwisterlichkeit der Menschen. Nun mag man sich nur fragen, das sind allgemeine philosophische Einsichten, wo stecken denn beim Papst die religiösen Motive? Laudati si ist ja ein Zitat aus dem Sonnengesang des heiligen Franziskus und deswegen heißt er ja auch Franziskus. Und das sind die zwei Elemente des Namens Franziskus, die dabei eine Rolle spielen. Einmal die Schöpfungsästhetik, der Bruder Wolf, von dem Franziskus spricht, der Lob an die Sonne. Und auf der anderen Seite die Armutsbewegung, die Franziskus auszeichnet. Und die Armutsbewegung, die zugleich aber auch dafür gesorgt hat, dass es eine Art von wirtschaftlicher Revolution im Spätmittelalter gegeben hat. Nämlich dadurch, dass die Menschen durch diese Armut, die sie als Zeichen vor sich hatten, durch die Sandalen tragenden Franziskaner zum Beispiel, immer wieder ermahnt worden sind. Und das kann auch ganz anders sein, das Leben. Ich persönlich arbeite ja eher bei einem Dominikaner, der heißt Meister Eckhart, um das nebenher zu erwähnen. Und Meister Eckhart hat gesagt, die Franziskaner sagen, man sollte so arm sein wie Jesus und dadurch ein Zeichen setzen. Und das ist gut. Aber wir Dominikaner sagen, man soll dem reichen Gott nachfolgen, denn Gott hat seinen Reichtum nicht festgehalten, sondern hat seinen Reichtum ausgegeben. Das sind zwei Varianten von spiritueller Schulung, die im Mittelalter dann schon eine Rolle gespielt haben und auf die natürlich der Papst auch zurückgreifen kann. Dahinter steckt auch ein religiöses Motiv, das ich Ihnen gerne auch noch ein wenig erläutern möchte, nämlich das religiöse Motiv des Buches zur Schöpfung. Also Bernhard von Clairvaux, ein berühmter Theologe des Mittelalters, hat gesagt, es gibt eigentlich drei Bücher, die für das Christentum eine Rolle spielen. Das Buch der Schöpfung, Liber Creatorarum, das Buch der Erlösung, also die Bibel, und das Buch der Erfahrung. Das hat eben dazu geführt, dass Menschen sich eben spirituell stärker engagiert haben, weil sie Erfahrungen haben wollten, religiöse Erfahrungen haben wollten, die ihnen ermöglichten, umzukehren. Und wenn man diese drei Bücher betrachtet, dann zitiert der Papst vor allen Dingen das Buch der Schöpfung. Und das Buch der Schöpfung christlich gelesen, das ist ja etwas anderes als das Buch der Schöpfung planetarisch gelesen oder das Buch der Schöpfung evolutionär gelesen. Also nicht, als wenn man damit jetzt Planetensysteme oder also der Fall Galilei ist bereinigt in der Kirche, oder in irgendeiner Weise etwas die Evolutionslehre von Darwin angreifen möchte. Aber was im Hintergrund steht, ist eben doch eine andere Schöpfungsidee. Nämlich die Schöpfungsidee, bei der Gott die Schöpfung jeden Tag schafft. Also Sie müssen sich das so vorstellen, also unser normales Bewusstsein, nicht? Das sagt, da war irgendwann einmal in finsteren, fernen Zeiten so eine Art Explosion, nicht? Eine Art Urknall. Und dann irgendwann einmal hat die Chemie auf einem Stein gewirkt und da kam Moos zustande. So was haben wir doch in unserer normalen Vorstellung. Und dann, nach einem sozusagen einem weiteren revolutionären geschichtlichen Gang entstand eben der moderne Mensch, der ja eigentlich noch gar nicht so lange auf der Erde ist. Aber das alles läuft auf der Zeitschiene, horizontal, nicht? Und wir denken ja auch, dann sterben wir und dann geht die Zeitschiene weiter, ja? Denken eigentlich die Theologen nicht mehr. Aber es ist nicht so bekannt, sondern es ist einfach so, dass die Möglichkeit, zu Gott zurückzukehren, um es mal so auszudrücken, nicht mit mythologischen Vorstellungen über den Himmel gepflastert wird. Aber wir brauchen das für den Alltag. Wir kommen ja jetzt von Weihnachten her. Und ich meine, die Weihnachtsgeschichten sind ja schön erzählt. Aber jeder, der ein bisschen aufgeklärt ist, weiß, dass es natürlich nicht so empirisch geschichtlich gewesen ist. Muss es ja auch nicht. Geschichten sind trotzdem schön, sind trotzdem wichtig und geben uns trotzdem etwas für unsere Seele. Worauf ich hinaus will, ist, wenn man die Vorstellung auch hat, dass die Schöpfung geschieht, und nicht einmal geschehen ist, dass man sich sozusagen zu ihr jetzt verhält, weil sie immer noch geschieht. Und meine, jetzt naturwissenschaftlich gesehen ist es ja so. Sie brauchen nur ins Planetensystem hineinzuschauen, dann sehen sie Bewegung und nicht irgendwelche Dinge, die da aufgehängt sind. Das ist nicht mehr wie bei Kant, der bestirnte Himmel über mir. Bestirnt, nicht? Da denkt man doch an Gott aus der Genesis, wie er die Sterne da aufhängt, nicht? Und ja. Also diese Vorstellungen tragen uns heute doch nicht mehr, denn es ist eine Bewegung, die jetzt geschieht und die Zeit relativiert sich, das wissen wir doch alles von Einstein. Und wenn das so ist, nicht, dann haben wir auch andere religiöse Vorstellungen, das meint der Papst. Wir haben die Vorstellung von einer unmittelbaren Beziehung zu Gott als Schöpfer in dieser Welt. Und jetzt die Frage natürlich, und was tut er? Er überlässt es uns. Er gibt uns die Verantwortung. Man kann eine Freiheit nicht haben, ohne dass man diese Verantwortung übernimmt für die Schöpfung, wenn man sie als jeden Tag empfangene Gabe versteht. Dann kann man nicht mehr gleichgültig sein, meint der Papst. Dann muss man eine unmittelbare Erfahrung haben, dass man am Wirken Gottes mitwirkt und teilhat, wenn man sich ökologisch interessiert und wenn man sich ökologisch motiviert. Der Papst wird dann konkret, also in seiner Enzyklika hat er auch vier konkrete Probleme, nein, eigentlich sind es sechs konkrete Probleme, die er benennt und die ich jetzt auch nochmal in den Vordergrund stellen will. Das erste Problem ist Wasser. Ich habe eine Schülerin, die immer sagt, wir haben zwei Probleme für die Zukunft. Das eine heißt Wasser und das andere heißt Religion. Die Wasserverteilung. Nicht? Wie bei Religion, nicht? Denken Sie an die Konflikte, die wir aktuell zu bewältigen haben. Die Religion kehrt ja wieder. Und die Frage ist, in welcher Form sie wiederkehrt. Also Wasser. Wasserbedarf ist eine der größten Ursachen für Armut. Dass dieser Wasserbedarf nicht, da braucht man auch technische Hilfe, ganz klar. Also ich denke, der Papst wendet sich ja nicht gegen die Technik. Man könnte sozusagen da den Spruch auch heranziehen, die Lösung eines technischen Problems kann nur eine technische Lösung sein in unserer heutigen fortgeschrittenen Zeit. Wir können sozusagen hinter die Errungenschaften der Technik nicht zurück, aber wir müssen sie entsprechend für andere Ziele einsetzen, als sie oft eingesetzt werden. Und ein Ziel wäre, Wasserverteilung zu erreichen. Angesichts der Bevölkerungsexplosion ist das ein ganz wichtiges Ziel. Aber der Papst sagt eben, die Bevölkerungsexplosion an sich ist nicht die Ursache des Mangels, sondern dass wir es nicht schaffen, dafür die entsprechenden Verteilungsmöglichkeiten für Wasser beispielsweise zustande zu bringen. Das zweite Problem, das er nennt, ist die Landverteilung. Dass immer größere Flächen Landes immer weniger Menschen gehören. Und dass immer mehr Menschen überhaupt keinen Zugang mehr haben zum Landbesitz. Also der große Streit um die Privatisierung des Landes, die Verurteilung des ständigen Landkaufes und der Güterkonzentration, sagt der Papst, statt einer Ressourcenbeteiligung. Und ich denke, auch da haben wir noch einiges vor uns. Wir wissen natürlich auch, dass wir nicht nur das Land privatisieren, wir verwandeln es auch in Stein. Also wir pflastern mehr, als wir eigentlich pflastern dürften, nicht? Und damit die Natur noch lebt. Ich kann Ihnen ein Beispiel dafür erzählen. Ich wohne auf einem Dorf und bei dem letzten großen Regenfall im Sommer standen die Häuser im Keller unter Wasser. Weil der Berg ist nicht befestigt, der Lehm nimmt das Wasser nicht schnell genug auf, das Wasser läuft sozusagen in das Dorf hinein, staut sich in den Abwasserkanälen, gibt sozusagen dieses Rückstauproblem und plötzlich ist der Keller dieser Häuser voller Wasser. Das kann man technisch lösen durch eine Rückstaubremse, natürlich kann man das, aber das Problem wird natürlich privatisiert. Dieses Problem wird privatisiert, indem man sagt, jeder soll sich darum kümmern, dass sein Keller gesichert ist. Statt dass man von vornherein kollektiv darauf achtet, dass die Berge nicht flüssig herunterkommen. Das ist ein ganz häusliches moralisches Problem der Privatisierung von Gütern. Das dritte Problem nennt er die Ressourcenzerstörung, den Energieverbrauch und den Klimawandel. Ich glaube, darüber sind wir hier in Deutschland auch durch die Medien entsprechend aufgeklärt. Das vierte Problem sind die Lebensbedingungen der Benachteiligten, also dass sie nicht, das geht jetzt nicht bloß um die Ressourcen wie Wasser, sondern bei den Lebensbedingungen der Benachteiligten geht es auch darum, dass ihnen keine Fähigkeiten ermöglicht werden. Wenn sie in den Suburbs leben, nicht, also in den großen Favelas der riesigen Städte, dann haben sie kaum Möglichkeiten, ihre Fähigkeiten anders zu entwickeln, als im Müll nach etwas zu suchen, was nochmal den nächsten Tag überdauern lässt oder sich etwas zusammenzubauen, was ihnen Schutz gibt vor der Witterung. Die Ermöglichung von Fähigkeiten, das heißt also eine Kultur der Bildung, das ist etwas, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den der Papst immer wieder betont. Und ich denke, das wissen wir doch auch hier in Deutschland, dass wenn Menschen zu uns ziehen, dass wir mit ihnen dann am besten umgehen können, wenn wir ihnen Fähigkeiten ermöglichen. Und die Fähigkeiten ihnen Teilhabe ermöglichen an unserer Kultur. Das fünfte Problem, das der Papst erwähnt, ist die Gentechnik. Die Gentechnik in der Agrartechnik und in der Ernährung. Er sieht dort absehbare und ungelöste Folgeprobleme. Er sagt nämlich zum Beispiel, dass es eine Produktionsabhängigkeit von sterilem Getreide dann gäbe. Wenn sozusagen der Produktionskreislauf nicht mehr geschaffen werden kann in einer Farm, sondern wenn eine völlige Abhängigkeit von bestimmten technischen Problemlösungen wie Gentechnik existiert, also in der Herbizidresistenz, ein Problem, in dem ich mich sehr gut auskenne, ich habe mal 10 Tage in Amerika verbringen dürfen, um mir das alles anzusehen. Und Sie können mir glauben, wenn Sie die Felder in Amerika sehen, auf denen dann Weizen wächst, dann sehen Sie kein Unkraut mehr, aber auch kein Huhn mehr, kein Löwenzahn, aber auch kein Pferd mehr. Und der Bauer wohnt nicht mehr im Bauernhaus, sondern er wohnt mit seiner Frau in der Stadt und kommt ab und zu raus und hat einen Kühlschrank stehen in der Mitte seines Geländes, indem er seine Coca-Cola trinken kann, während er die entsprechenden Bulldozer fährt, mit denen er die Dinge auf das Land ausbringt. Ist das eine Vision? Wir haben das natürlich in Norddeutschland zum Teil auch schon, gar keine Frage. Die Produktionsabhängigkeit von einigen Firmen wie Monsanto, das ist etwas, was der Papst hier genau als Problem benennt. Lassen wir mal die anderen Probleme beiseite. inwieweit diese Resistenzen, die da in die Pflanzen hineinkommen, inwieweit die dann plötzlich geflügelt werden, weil irgendwelche Insekten da was geschluckt haben. Das hat das, erwähnt der Papst nicht, aber es sind Probleme, die damit zusammenhängen. Das sechste Problem hat etwas zu tun mit dem wirtschaftlichen Freihandel. Er selbst nennt diesen Freihandel ebenfalls und sagt, wir brauchen soziale, ökologische und friedensorientierte Bedingungen des Freihandels. Soziale, ökologische und friedensorientierte. Denken Sie an die ganze Diskussion um den Waffenverkauf in Krisengebiete, die wir noch im Augenblick vor uns haben. Also es geht ihm darum, dass man darauf achtet, dass ein solcher Freihandel durchaus auch bestimmte Güter sichert für alle. Und es gibt, ich war zu der Zeit, als ich die Enzyklika zum ersten Mal gelesen habe, gerade bei einer kleinen Veranstaltung in Brüssel, in der Europäischen Union, die von der Kirche ausging. Und da habe ich ein neues Stichwort gehört, das von den EU-Beamten aufgebracht worden ist. Dieses Stichwort hieß Entfragmentierung. Das Fragment sind nationale Wirtschaften. Und diese Fragmente sollen aufgelöst werden und in ein ganz großes Reich der kollektiven Gemeinsamkeit überführt werden. Und das ist natürlich die Frage, wie die Machtverteilung in diesem Reich ist. Man muss immer wieder darauf achten, inwieweit man das Kleine gegenüber dem Großen sichert. Das wäre eine sozial orientierte Marktwirtschaft, wie sie traditionell ja in der christlichen Sozialethik vertreten wird. Ich komme zu einer zusammenfassenden Würdigung. Meines Erachtens gelingt dem Papst hier ein Appell, der zugleich die Änderung von Strukturen und die Umkehr aus persönlicher Betroffenheit im Auge hat. Eben das Ganze und doch jeden Einzelnen. Neben den prophetischen Worten über unser Schicksal in der Umwelt steht gleichzeitig die Predigt zur Umkehr, die sich an jeden richtet. Die Bereitschaft zur Kooperation wird in der schlichten, zu Herzen gehenden Sprache oft spürbar. Dabei bemüht er sich auch um eine Verbindung mit Franziskus. Im Zentrum steht eine Sicht des Menschen, die seine Verpflichtung mit der Natur, seine Endlichkeit und Fehlerfähigkeit in den Mittelpunkt stellt und von daher die Würde des Menschen unabhängig von seinem Status in der wirtschaftlichen Welt zu formulieren. Umweltzerstörung als Selbstzerstörung zu verstehen, erhöht die Eindringlichkeit seiner Botschaft. Zugleich ist diese Botschaft auch ein Zuspruch, diese Welt geschwisterlich anders zu sehen, um sie intensiver und positiver zu erfahren. Und dazu dient der Gesang des Franziskus, der in jeder Zeile dieser Enzyklika mittönt. Dankeschön.
Ja, herzlichen Dank, Herr Professor Mieth, für Ihre Erläuterung zu der Enzyklika. Haben Sie schon eine Frage, die Ihnen auf den Nägeln brennt? Vielleicht werfe ich mal was in die Runde heute. War in Nachrichten zu hören von einer Studie, die Umweltorganisation Oxfam veröffentlicht hat. Die 62 reichsten Menschen dieser Welt besitzen so viel wie die halbe ärmste Weltbevölkerung. Ja. Ich nehme mal an, auch sowas ist angeklungen in der Enzyklika.
Ja, sicher.
Wie wäre das zu bewerten vor dem Hintergrund?
Ja, es gibt immer zwei Seiten für diese Angelegenheit. Das eine ist, was bleibt, stiften die Stifter. Also übersetze Ihnen das. Es ist ein Wort von Novalis, der gesagt hat, was bleibt, stiften die Dichter. Die Dichter treten an die Stelle der Priester. Und ich verwandle das in was bleibt, stiften die Stifter, weil diese wenigen Prozent der Weltbevölkerung natürlich gemessen werden an ihren Stiftungen. Also wenn sie moralisch gemessen werden, dann werden sie daran gemessen, ob sie auch in der Lage sind, statt bloß sozusagen ihre Kinder luxuriös auszustatten und statt bloß noch mehr Land in ihre Fittiche zu bekommen, unter ihre Fittiche zu bekommen, ob sie auch imstande sind, soziale Leistungen zu erbringen, nicht? Wie die Rockefeller Stiftung und solche Dinge. Das ist die eine Antwort. Es ist eine Antwort, die richtet sich nicht, die versucht zu sagen, wenn, das ist ja fast wie bei den Dominikanern, nicht? Dem reichen Gott nachfolgen, aber indem man, was man gewinnt, auch wieder verteilt. Die andere Seite ist natürlich so, es sollte ein System so beschaffen sein, dass es möglich ist, im Entstehen von Gütern auch dann gleichzeitig mitzusorgen, dass diese Güter verteilt werden können. Also wenn man beispielsweise Staudämme baut, nicht, um jetzt ein ökologisches Problem heranzuziehen, dann müssten diese Staudämme den Menschen oder den Menschen, die auf derselben Ebene sind wie die, die vorher dort gewohnt haben, ja, dann müsste es diesen Menschen in irgendeiner Weise im Endeffekt etwas bringen. Und nicht bloß das Wasser sein, das dann die Maschinen kühlt. Und wir sind heute ja in der Lage, dass wir ein technisch-hochtechnisches System haben, in dem Maschinen Maschinen bedienen, die Maschinen bedienen. Also es ist ja schon sehr komplex geworden. Und da spielt aber in diesem Zusammenhang spielt Wasser als Kühlfaktor immer noch eine riesige Rolle. Nicht? Und dann müssen wir uns natürlich fragen, wie können wir gleichzeitig an einem hochtechnischen System festhalten, mit einem riesigen Wasserverbrauch und dennoch dieses Gut Wasser verteilen. Also das wäre sozusagen die zweite Seite dieser Angelegenheit.
Wir hatten in dem Semester Klaus Kornwax zu Gast, der als Philosoph in seinen ethischen Überlegungen ein Prinzip benennt, das Prinzip des Bedingungserhalts. Also er sagt, dass wir uns so verhalten sollen, dass die folgenden Generationen dieselben Bedingungen zur Entscheidung haben, wie wir auch. Und das hat mich ein bisschen erinnert an das, was Sie berichtet haben, ja. Diese Auffassung von Generationengerechtigkeit.
Ja.
Wäre das vergleichbar?
Ja, das ist völlig vergleichbar und das wird vom Papst auch explizit gesagt, dass wir den künftigen Generationen die Möglichkeit überlassen müssen, noch eingreifen zu können. Dass sie also sozusagen nicht, nehmen wir Bangladesch, dass wenn die Meere sozusagen höher steigen, dann einfach unter Wasser gerät, nicht? Was können wir tun, damit das nicht geschieht, nicht? Ich glaube, die Holländer denken darüber anders als wir, weil die ja zum Teil schon unter Wasser wohnen. Aber da merkt man, wo es existenziell wird, nicht? Da ist sozusagen eine ökologische Umkehr durchaus dann ein ernsthafter Fall. Aber ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, dass wir Handlungsmöglichkeiten nur erhalten können, wenn wir schnell etwas verändern. Weil sonst kommt eine Zwanghaftigkeit in die Veränderung der Welt hinein, die von den künftigen Generationen nicht mehr in den Griff zu kriegen ist. Das ist jetzt ein bisschen sehr stark dramatisch gesagt, aber es ist einfach das, was die Wissenschaftler auch sagen, die sich damit beschäftigen.
Ja, bitte. Sie machen.
Ich finde, der Krieg ist eigentlich die Sache, die eigentlich aus der Welt zu beschafft werden müsste.
Also Sie machen darauf aufmerksam, dass wir womöglich eine Chance haben, an den Umweltproblemen etwas zu tun, dass aber durch Kriege, die auf der Welt geführt werden, die Zerstörungskraft wesentlich höher ist und wir mit Folgen über viele Generationen zu rechnen haben.
Ja. Da müssen wir die Ursachen der Kriege angehen, nicht? Von Waffengeschäften war ja schon die Rede. dass offensichtlich in jeder Gegend der Welt es möglich ist, sich so mit Waffen zuzurüsten, dass man einen Konflikt militärisch angehen kann. Und das ist, denke ich, ein Punkt, an den man angreifen muss. Das tut der Papst ja auch. Und der andere Grund, an dem man angreifen muss, ist eine gewisse Abwägung von Konflikten. Also die Beispiele liegen ja auf der Hand, nicht? Wenn wir an den ganzen Irak-Konflikt und den Syrien-Konflikt denken, dann ist es oft so, dass es die Handlungen sind, die die Konflikte ausbremsen sollten, die dazu geführt haben, dass diese Konflikte immer schlimmer geworden sind. Ja. Das sind fehlen diese Abwägungen, nicht? Angesichts der missionarischen Bewusstseins, das gelegentlich durch Amerika hindurchgeht, ist es Schluss mit den Abwägungen.
Möchten Sie noch was abwägen? Ja, bitte.
Ich möchte den Satz verknüpfen, jeder Mensch soll sich selbst versorgen können mit der zunehmenden Automatisierung und Wegfall von Arbeitsplätzen. Können Sie dazu was sagen?
Also Sie weisen auf diese... Ich würde es gerne wiederholen, kurz für unsere Aufnahme. Also Sie sagen, dieser Satz, jeder Mensch sollte sich selbst versorgen können, kontrastiert zu der zunehmenden Automatisierung der Produktion, die wir haben. Und was Herr Miet dazu sagt.
Ja. Ja, ich meine, es gibt, der Papst beschäftigt sich mit diesem Problem und er spricht von der Würde der menschlichen Arbeit, die eigentlich bei jedem Menschen enthalten sein sollte. Natürlich geht es auch um Arbeitsqualitäten, aber zunächst einmal geht es darum, sich selbst seine eigene Existenz verdanken zu dürfen. Das ist die Würde der menschlichen Arbeit. Und das ist natürlich eine Tradition, die in allen Enzykliken immer wieder in den Vordergrund gestellt wird und die bedeutet selbstverständlich, dass man arbeitsgerecht verfahren muss und arbeitsgerecht verfahren, dafür gibt es Gegenbilder. Wenn Sie beispielsweise Saudi-Arabien nehmen, ja, das ist verkaufsgerecht. Und da können Sie natürlich jederzeit der Bevölkerung Geschenke machen, die muss dann gar nicht arbeiten. Ja? Die machen der Bevölkerung in Saudi-Arabien die entsprechenden Sozialgeschenke ohne Arbeit, weil ja sozusagen das Land das Öl verkauft und dann auch die Verteilung ohne Arbeit, also oder sagen wir mal nur unter Einbeziehung von beschränkter Bevölkerungsarbeit verteilen kann. Nicht? Das heißt, das ist ein System, das dem nicht entspricht, was die Würde der menschlichen Arbeit bedeutet. Das heißt, wenn Prosperität geschaffen wird, dann sollte sie möglichst gemeinsam geschaffen werden, sodass jeder an ihrem Entstehen auch beteiligt sein kann und nicht nur hinterher gleichsam kompensatorisch etwas geschenkt bekommt. Das ist natürlich... Wie soll man sagen, das ist nicht, was ich jetzt sage, ist keine Wiedergabe der Realität. Das haben Sie sicher gespürt. Aber es wäre sicherlich ganz gut aufgehoben in ein Parteiprogramm.
Mal schauen, ob wir es finden. Sie haben eine Frage.
Also, wenn ich jetzt zusammennehme, was ich gehört habe heute Abend auf der Zivika, dann geht es darum, dass möglichst jeder Mensch am Arbeitsprozess beteiligt wird, heißt Arbeit für jeden und Eigentum für jeden, Wohlstand für alle und das Ganze global. Und ich glaube, wir müssten mal ein bisschen bei dem WDR nachlesen in den 50er Jahren, was er zu diesem Thema gesagt hat und geschrieben hat. Und als nächstes bei Ulrich von Weizsäcker, der schon hier war, und den ich auf seine ökologische Steuerreform angesprochen habe, die ich nach wie vor für richtig halte, und überall vermisst, es wird nirgends mehr was davon gesagt. Auch in der Enzyklika habe ich nichts davon gehört. Vielleicht haben sie es nur übergangen jetzt gerade. Aber ich finde diesen Ansatz sowas von wichtig und fundamental. Der steht im zweiten Bericht an den Verhof Rom, Arbeit muss billiger werden, damit ich mich nicht rationalisiere. Und zum Zweiten, die Materialverbrauch muss teurer werden, damit wir die Materialien nicht einfach blind verschwenden. Da geht es um die globale Steuerung. Die führt uns nämlich da genau in die falsche Richtung. Material wird immer billiger und die ganzen Soziallasten packen wir auf die Arbeit. Da könnte man längst, so wie es Ludwig von Weizsäcker formuliert hat, seit Jahrzehnten global etwas Vernünftiges tun. Oder spätestens jetzt in Brüssel etwas tun. Es geht nicht um Defragmentisierung, es geht darum, dass wir diese ökologische Steuerform, die gleichzeitig eine beschäftigungspolitische Steuerform ist, mal endlich in die Welt setzen.
Ja, da bin ich ganz Ihrer Meinung. Also bei der, in Bezug auf die globalen Verhältnisse, aber auch die EU, fällt mir die Idee der Transfersteuer ein. Ja? Weil die eine ökologische wirksame Steuerung wäre. Und Transfersteuer heißt, dass überall, wo spekulativ an Grundgütern verdient wird, wie zum Beispiel Nahrungsmitteln, aber natürlich auch an Wärme und dergleichen, also an Wasser und so weiter, dass überall dort, wo spekulativ verdient wird, das heißt also, wo das nicht direkt im Produktionsprozess ist, sondern wo darüber spekuliert wird und Gewinne erzielt werden über Spekulation, dort müsste eine Spekulationssteuer eingesetzt werden. Die müsste gar nicht mal hoch sein. Ich kann mich erinnern, dass wir in Brüssel mal verhandelt haben, das sollte dann 2 Promille oder so etwas, das gäbe Milliarden, wenn man das machen würde, aber in Brüssel hat man keine Chance im Augenblick, so etwas durchzusetzen. Aber das geht in die Richtung, dass man das auch global angehen könnte oder von der Wirtschaftsmacht der Europäischen Union aus.
Warum keine Chance?
Ja, weil die, jetzt mache ich eine etwas vereinfachende Antwort, die Lobby der Wirtschaft in Brüssel ist größer als die Lobby der Kirche. Also ich war in der Ethikkommission der Europäischen Union von 1994 bis 2001 und dort habe ich immer wieder erlebt, wie schwierig es war, bestimmte Vorstellungen, die ethisch unterbaut waren, durchzubringen. Und wie oft ich dabei auch allein gestanden bin, weil die EU die Ethikkommission natürlich entsprechend besetzt. Ja? Und man da also schnell in die Isolierung gerät. Das ist ungefähr so wie der Sport, wenn er Dopingkommission besetzt. Also man hat ja immer ein Drittel Juristen, nicht? Ein Drittel Wissenschaftler und dann noch ein Drittel Pluralismus, gesellschaftlicher Pluralismus. Nicht? Das ist im Ethikrat in Deutschland übrigens auch nicht anders.
Ja, haben Sie noch?
Also die Lobby ist einfach größer, nicht? Das ist der Grund.
Da hinten haben wir noch eine Frage.
Ja, bitte. Wissen Sie, wie viel Lobbyvertreter Monsanto in Brüssel hat? 600. Alle bezahlt.
Also Sie sagen, da wird wohl nicht allein der Papst schon auf diese Gedanken gekommen sein, sondern Wissenschaft, Politik auch. Warum setzt sich es dann nicht durch in den Diskussionsrunden in der Politik?
Also es setzt sich natürlich auf einem anderen Weg durch als dem päpstlichen, nämlich über die NGOs. Wenn Sie zum Beispiel an eine Bewegung denken wie Fair Trade oder die ganzen Umweltbewegungen, die wir haben, da sind unheimlich viele Christen drin, die sozusagen diese ökologische Umkehr zu ihrem eigenen Lebensprogramm gemacht haben. Das heißt, der Papst wirkt nicht über die Hierarchie, das heißt, er wirkt nicht als Papst, sondern er wirkt als ein NGO, den vielleicht, wenn er so redet, auch manche in den NGOs lesen. Und wir haben ja nun die Situation, dass die NGOs bereits ein, wenn auch begrenzter Machtfaktor geworden sind, die man nicht mehr ausgrenzen kann aus den entsprechenden Verhandlungen. Da geht das hindurch. Also ich habe mehr Chancen in Brüssel gehabt, wenn ich mich mit christlichen NGOs zusammengetan habe, als wenn ich mit einem Kirchenvertreter gesprochen habe. Die Kirchenvertreter, das sind diejenigen, die eigentlich im Grunde eingeladen werden zu irgendwelchen Großevents, damit sie mit ihren entsprechenden Kleidungsausstattungen diesen Events auch den entsprechenden Charme verleihen. Nicht? Und also ich habe das in Brüssel mal gehört als Klage letztes Jahr, dass eben gesagt wird, ja, mehr brauchen sie uns nicht. Ne? Also, eigentlich ist es aber so, im Vertragsstopp von Amsterdam ist eigentlich vorgesehen, dass die Regionen Gehör finden, dass bestimmte Instrumente geschaffen werden, dass die Regionen sich mit ihren Auffassungen zu Gehör bringen können. Nicht? dann müssten sie aber auch gut sein. Dann müssten sie auch versuchen, sozusagen durch diesen Lobbyismus mit durchzudringen. Und da frage ich mich natürlich, ob sie genügend kämpferisch überhaupt und nicht bloß repräsentativ ausgestattet sind. Also ich spreche jetzt von meiner katholischen Religion. Da habe ich auch einige Erfahrungen gemacht. Ich war mal in Straßburg bei einem Embryonenschutzgruppe, in der ich unter 11 Leuten der einzige Ethiker war. Das war auch ganz interessant. Und ich hatte große Probleme, den dort anwesenden Beauftragten des Vatikans für das Problem überhaupt zu interessieren. Also das sind auch Erfahrungen, persönliche Erfahrungen, die ich in mir herumtrage. Und deswegen meine ich, es geht nicht auf diesem hierarchischen Wege. Man kann nur hoffen, dass Hierarchen wie der Papst auch andere Wege finden, um sich zu artikulieren, als die Repräsentanten der Kirche in der Nähe der politischen Gremien. Da müssen wir nämlich die Bischöfe ein bisschen auswechseln.
Naja. Wir haben hier eine Frage und dann...
Ja.
Sie sagen, dass viele konservative Kreise sich genau darauf berufen würden, dass die Kirche zu diesen Themen nichts sagen würde. Ja.
Stimmt, aber ich habe auch in der Frankfurter Allgemeinen einen kritischen Artikel zu der Umweltenzyklika des Papstes gelesen. Also es ist, da gibt es dann Leute, die schreiben, wo bleibt dann die große, tiefe Theologie? Der ist doch viel zu pragmatisch.
Ich wollte eine kurze Nachfrage. Ja. Da, weil da war eine andere Frage. Wechseln Sie das Thema oder bleiben Sie dabei? Okay, dann ja. Bitte.
Die FAZ hat grundsätzlich geschrieben, ist ja schön und gut, aber der Papst versteht nichts von Wirtschaft, deswegen soll er nun kalt. Das war der Wiener der FAZ.
Ja, danke. So deutlich habe ich es nicht sagen wollen.
Also die FAZ sagen, sie hat geschrieben, der Papst solle sich nicht äußern, weil er von Wirtschaft nichts versteht. Nun gut, Ihre Frage. Gibt es eine Zusammenfassung?
Es ist einmal irgendwo beschrieben worden, wie so eine soziale Marktwirtschaft, die also schon bei der Güterentstehung und der Güterverteilung berücksichtigt wird, wie die aussieht. Nicht erst nachher, wenn die sehr reichen Leute gnädigerweise einen Teil ihres Vermögens wieder verteilen.
Also Sie fragen, wie die soziale Marktwirtschaft denn aussehen könnte. Ist das schon beschrieben worden?
Ich glaube, ja.
Ja.
Ja,
das.
Obwohl Erhard noch näher dran war, nicht? Denn Erhard hat damals noch diese Geschichte mit der Montanunion mitbekommen und da war sozusagen das soziale Vorzeichen vor der Marktwirtschaft noch eher virulent als heute. Wenn man heute von sozialer Marktwirtschaft spricht, dreht sich das um. Dann heißt das eine sozial kompensierte Marktwirtschaft. Und das macht mir dann sozusagen in der Traditionskenntnis zu schaffen, nicht? Ich meine, ein großer Vertreter des Konzepts der sozialen Marktwirtschaft war Oswald Nellbräuning. Ja? Und das Frankfurter Institut, das er begründet hat, da kann man immer noch von Hengsbach und anderen die entsprechenden Einreden hören, wenn es um bestimmte Entwicklungen geht. Das Problem besteht aber genau darin, dass Fachkenntnis beschritten wird. Und da haben Sie das Problem der Ökonomie, im Sinne von universitärer Lehre beispielsweise. Das kenne ich nun auch aus eigener Anschauung als Universitätsangehöriger. In der Ökonomie gilt nur das, was sich rechnen lässt. Ja? Die Ökonomie ist so eine Art Wirtschaftsmathematik, wo alles, was in irgendeiner Weise als Problem auftaucht, dann in die Form einer Berechenbarkeit umgesetzt wird. Ich weiß das, weil ich mal eine Arbeit über die Wirtschaft des Embryoverbrauchs mitbetreut habe. Ja, sowas gibt es. Sowas gibt es. Es war dann im Endeffekt eine rein statistische Berechnung, wo der größere wirtschaftliche Vorteil liegt. Ja? Während ich gedacht habe, mein Gott, hat der, denken die auch schon mal gelegentlich drüber nach, was so ein menschliches Lebewesen ist oder nicht ist. Das kann man ja auch durchaus tun. Also was ich erlebt habe, war sozusagen die Umsetzung von Problemen, die qualitativ sind, in quantitative Berechenbarkeiten. Und das scheint mir jetzt, was die Wirtschaftswissenschaft als solche anbetrifft, eines der größten Probleme zu sein. Denn ich meine, die Wirtschaftswissenschaften müssten sich stärker vermenschlichen. Das heißt also auch menschliche Erfahrungen mit einbeziehen und nicht bloß den Rechenschieber. Das ist jetzt sicherlich ein viel zu, ja, wie so ein globales Urteil, aber ich kann mich gut erinnern, in Tübingen hatten wir einen Wirtschaftswissenschaftler, der sich für diese Dinge interessiert hat. Aber es war wirklich der Einzige, über den müssten wir ständig gehen. Die Wirtschaftswissenschaftler haben sich auch dagegen gewehrt, dass es einen wirtschaftsethischen Lehrstuhl gibt. Jetzt gibt es ihn in der nächsten Zeit, ich glaube, das ist irgendwie ausgeschrieben in Tübingen. Das heißt, die Erkenntnis setzt sich schon durch, dass nicht alles mit dem Rechenschieber geht. Und dass nicht alles, was ich rechne, deswegen auch gut ist. Aber da brauchen wir noch eine Weile. Ich kann mich erinnern, ich habe mit einem Ökonomen vor einem Jahr diskutiert bei der Görres-Gesellschaft. Der Ökonom hat gesagt, was wir brauchen, ist Wachstum. Er hat gesagt, ja, kann man natürlich sagen, nicht? Also, es gibt Dinge, die sollten wachsen, nicht? Aber bitte machen Sie doch eine Unterscheidung, was wachsen soll, nicht? Sagen Sie nicht einfach, alles, was wächst, ist gut, nicht? Ich hatte keine Chance. Der hat das, wie soll man sagen, bis er den Raum verließ, zornig verließ, hat er ständig betont, es kommt nicht darauf an, was wächst, es kommt auch an, das wächst.
Wir hatten in dem Semester, Sie erinnern sich, einen Vortrag über die Wirtschaftswissenschaften, der überschrieben war, schlechte Modelle und falscher Glaube, der genau das, was Sie gerade anschneiden, beleuchtet hat.
Ich sage ja manchmal, was den Glauben betrifft, sage ich ja manchmal, ich glaube an Gott, deswegen muss ich auf der Welt nicht so viel glauben.
Praktisch, wenn man es kann. wenn man, in der Philosophie lernt man im ersten Semester, was Kategorien sind. Mhm. Und da kommt man übers erste Semester nicht hinaus, wenn man nicht versteht, dass Kategorien genau deshalb Kategorien sind, weil sie sich nicht aufeinander abbilden lassen. Mhm. Ja? Also die Kategorie Qualität lässt sich nicht auf die Kategorie Quantität abbilden. Ich mache eine kleine Einschränkung bei meinem Kontostand eben auf der Abendseite. Aber ansonsten glaube ich, also muss man...
Sie würden vielleicht das ethisch so sagen, die Kategorie Qualität sollte sich manchmal in der Kategorie Quantität abbilden können. Hm. Ungefähr so.
Aber wir sollten uns darüber unterhalten, genau wo das der Fall ist.
Ja, natürlich.
Und das tun wir nicht. Übrigens scheint mir dieses Problem aller Orten zu sein, auch an diesem Ort. Wenn Sie sich anschauen, wie Bildung diskutiert wird, dann ist es eben ein Quantitätsproblem und nicht ein Qualitätsproblem. Ja. Das merken wir, glaube ich, die wir in solchen Prozessen stehen, sehr, sehr stark. Ob das gut ist, ist eine sehr andere Frage.
Da ich im Augenblick ja historisch arbeite, und zwar an dem Meister Eckhart, der 1328 gestorben ist in Erfurt, fällt mir immer wieder auf, dass es der Mann ist, der zwei deutsche Wörter geprägt hat, die wir heute noch benutzen. Das erste Wort ist Bildung. Der hat aber, dieses Wort gibt es nämlich im Französischen und Englischen nicht. Das verdanken wir, wenn wir so wollen, einem mittelalterlichen Mystiker in Deutsch. Die sagen Education. Ne? Education. Ne? Das Wort Bildung gibt es nicht. Aber es ist sozusagen mit diesem Wort ist ein langsamer Prozess der Aneignung, der die Persönlichkeit ändert, gemeint. Also ich sage jemand, der eine längere wissenschaftliche Arbeit schreibt, es kommt nicht primär darauf an, was bei dieser wissenschaftlichen Arbeit rauskommt. Worauf es primär ankommt, ist, wie sie sich verändern, indem sie diese Arbeit machen. Also die Rückwirkung auf die Person, das ist sozusagen der alte Bildungsbegriff. Und wo ist der heute, nicht? Ich habe ein Denkmal mit eingeweiht für Meister Eckhart in Erfurt und habe gesagt, das Thüringer Bildungsministerium weiß gar nicht, woher das Wort Bildung stammt. Vor Ort, nicht? Wissen Sie das nicht? Das andere Wort, das heißt Wirklichkeit. Das hat was mit Wirken zu tun. Also wenn Sie heute das Wort Wirklichkeit für Realität benutzen, benutzen Sie es nicht im Sinne seines Ursprungs. Und im Englischen haben sie nur Reality oder Realität im Französischen, aber sie haben nicht Wirklichkeit. Das sind die Wirkmächte, also das, was tatsächlich unsere Welt bewirkt, was in ihr wirkt. Natürlich hat ein Theologe damals daran gedacht, dass es vor allem Gott ist, der in der Welt wirkt, die göttliche Wirklichkeit. Das müssen wir vielleicht heute etwas zurücknehmen und abstrahieren. Aber es geht um Wirkkräfte, die Analyse von Wirkkräften, nicht die Analyse bloß von Fakten. Das meint Wirklichkeit.
Ja, das ist eine schöne Überleitung oder das verschafft mir eine schöne Überleitung zum nächsten Montag. Sie haben jetzt mit Begriffen argumentiert. Sie haben heute auch mehrfach von einem Stil geredet, der sich gewandelt hat. Ja. Nächste Woche werden Sie hier in der Vortragsreihe hören können, Volker Friedrich von der Hochschule Konstanz, der wird sich mit Sprache und Kritik beschäftigen. Vielleicht sind Sie da auch wieder dabei. Heute Abend danke ich sehr herzlich Professor Mead für den Vortrag und seine Ausführungen und Ihnen fürs Kommen. Und ja, vielleicht bis nächste Woche. Dankeschön.